Ich habe den Text für heute mitgebracht. Also wir machen da weiter, wo ich vor, ich glaube, 3 Monaten ungefähr aufgehört habe. Ich bringe uns mal schnell auf den Stand. Johannes, der Täufer, war erschienen aus der Verborgenheit. Plötzlich war er da in der Wüste Judas. Das hatten wir das letzte Mal, da hatte ich das letzte Mal drüber gesprochen. Und er spricht davon, ihr müsst euer Denken, ihr müsst euer Leben verändern. Tut Buße, denn das Reich des Himmels, das Reich Gottes, das messianische Reich ist da. Und dann hatten wir darüber gesprochen, wie er die Menschen ermahnt, das Leben muss sich wirklich verändern. Es wird ein Gericht geben, wenn der Messias jetzt kommt. Wie wollt ihr vorbereitet sein? Wie wollt ihr bestehen vor diesem König? Und er sagt, die Axt, die liegt schon den Bäumen an der Wurzel und jeder Baum, der nicht eine gute Frucht bringt, wird abgeschlagen und ins Feuer geworfen. Und er bekannte, ich habe nur wenig Kraft. Obwohl er ja so ein mächtiges Wort hatte, dieser Johannes, wenn der sprach, das hat so eine Wirkung gehabt, die Menschen kamen von überall her, aus der ganzen Gegend, auch aus dem Ausland sogar, um vorbereitet zu sein für dieses messianische Reich, weil sie merkten, ob wir wo bestehen können vor diesem König. Aber er hatte ihnen auch Mut gemacht und er sagte, ich taufe euch nur mit Wasser. Aber der nach mir kommt, der ist stärker als ich. Und der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat das nicht erklärt, was das bedeutet. Aber er weist schon darauf hin, das wird was Besonderes. Und jetzt ist es soweit. Und da sprechen wir heute drüber, über diese nächsten paar Verse. 5 Verse sind es nur. Jetzt erscheint Jesus. Auch er war 30 Jahre lang im Verborgenen gewesen. Plötzlich ist er da. Er tritt heraus aus der Anonymität, kommt in die Öffentlichkeit, dort aus Galiläa, wo er dort gelebt hatte, in Nazareth. Keiner kannte den. Handwerker war er, hat dort gearbeitet wie alle anderen, nichts Besonderes gemacht. Und jetzt erscheint er aus Galiläa, dort am Jordan bei Johannes. Jetzt ist es eigentlich soweit. Jetzt kommt der König. Jetzt kann man ihn krönen. Jetzt beginnt seine Herrschaft. Jetzt kann man feiern. Und alle kommen zusammen, knien vor ihm nieder, erheben ihn als König, singen ihm, freuen sich über den Herrn und sind vorbereitet. Und das Reich Gottes beginnt. Jesus erscheint. Aber was lesen wir weiter? Er kommt, um von ihm getauft zu werden. Das gibt's doch gar nicht. Schaut, da kamen doch all diese Menschen zu Johannes, wollten sich von ihm taufen lassen. Das war die Taufe des Johannes, also nicht die christliche Taufe, wo man sich so bekennt, ich möchte Jesus nachfolgen. Sondern es war eine Taufe, da kamen die Menschen und sagten, wir möchten unser Leben verändern. Wir möchten unsere Sünden bekennen. Wir möchten eine innere Reinigung. Wir brauchen Veränderung. Und da kommt Jesus und er will sich taufen lassen. Also wenn er zu seiner Krönung gekommen wäre, zu seiner Verherrlichung, bei all den Menschen, die dort waren und warteten, die bereit waren, das hätten wir verstanden, oder? Und da hätten wir mitgejubelt, es ist soweit. Aber er kommt, um von ihm getauft zu werden. Und da steht er, da, wo die Leute alle standen, die sich da in die Reihe stellten, einer nach den anderen, um von Johannes dann in diesem Wasser untergetaucht zu werden. Und dann kamen sie wieder heraus, sie bekannten öffentlich ihre Sünden und wollten sich vorbereiten auf das Reich und den Messias und den König. Und als Johannes das sieht, da bricht er nicht in Jubel aus. Da verwehrt er es ihm, da will er ihn hindern. Stopp, nein, bleib du stehen. Nicht kommen, nicht näher kommen, nicht hier hinstellen. Und er will ihn aufhalten. Er will ihn daran hindern, sich taufen zu lassen. Dieser Johannes, der so viel verstanden hatte von dem Herrn Jesus, der so eine Macht hatte, eine geistliche Macht, die Gott in ihn hineingelegt hatte. Und dieser Mann macht jetzt fast den größten Fehler seines Lebens. Und er, der vorher alle aufgefordert hat und hat gesagt, ihr müsst euer Denken ändern, ihr müsst euer Leben ändern, sonst wird das nichts mit dem Reich Gottes. Er macht jetzt fast den ganz großen Fehler und will Jesus daran hindern, das zu tun, was jetzt dran ist. Warum? Weil er das nicht verstehen kann. Wie kann das sein, dass der König, den Gott gesandt hatte, der kommt, um über das Volk zu herrschen, über diese Welt zu herrschen, der endlich das versprochene messianische Reich aufrichtet, dass der dort steht, mitten unter dieser Truppe von Sündern, die da nacheinander ins Wasser steigen wollen, um ihre Sünden zu bekennen. Nein, das tust du nicht, Jesus. Das lässt du mal ganz schön sein. Das mache ich nicht. Da weigere ich mich. Da mache ich nicht mit. Das will ich nicht. Und Johannes verwehrt es ihm und sagt, ohne mich. Und jetzt kam es darauf an, ob Johannes wohl bereit wäre, auch sein Denken zu verändern. Das war nicht einfach. Das war schon schwierig. Dieser Jesus, der da bei ihm erscheint und der von ihm getauft werden will, der passte nicht in seine theologische Vorstellung. Der passte nicht in all das, was er bisher verstanden hatte. Ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Wie kann das sein, dass du zu mir kommst? Warum soll ich dich taufen? Du musst mich taufen. Du musst meine Sünde von mir nehmen. Du musst mich reinigen. Warum kommst du zu mir? Was willst du von mir? Das konnte er nicht verstehen. Wieso muss Jesus diese Taufe der Buße, warum muss er das machen? Warum will er das? Was will der überhaupt? Das muss doch völlig andersherum sein. Das ist doch unpassend. Das geht doch nicht. Du stehst doch über mir. Ich bin doch nicht einmal würdig, dir die Schuhe hinterherzutragen. Und du willst von mir getauft werden? Nein. Dieses Beziehungsverhältnis ist völlig falsch. Da mache ich nicht mit. Und er wehrt sich und er weigert sich und er hindert Jesus daran und sagt, stopp. Nein, er hatte nichts gegen Jesus. Der fand ihn gut. Es war der, auf den er gewartet hatte. Und der hatte viel Erkenntnis. Und er glaubte. Aber an diesem Punkt, das war zu viel für ihn. Da sagt er, nein, das geht nicht. Das mache ich nicht. Jesus aber antwortete und sagt zu ihm, lass es jetzt zu. Sein Befehl, lass das jetzt zu. Lass mich jetzt. Lass los. lass mich diesen Schritt gehen. Lass mich das tun, was du nicht nachvollziehen kannst. Er hat es ihm nicht erklärt im Einzelnen. Er sagt nur so viel. So ist es angemessen für uns, also so wäre das richtig, so muss es sein, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit vom hebräischen Denken ist nicht so, dass man alles richtig macht, sondern Gerechtigkeit ist ein Beziehungsaspekt. Gerecht sein vor Gott heißt, in der richtigen Beziehung zu Gott zu stehen. Und Gott möchte seine Gerechtigkeit uns geben. Er möchte uns fähig machen, in der richtigen Beziehung zu ihm zu stehen. Und genau das war ja das, was Johannes nicht verstehen konnte. Er sagte, dass dieses Beziehungsverhältnis, das stimmt nicht, das geht so nicht. Und Jesus sagt, doch, lass das jetzt zu. Nur so können wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Nur so kann die richtige Beziehung zwischen Gott und Mensch und zwischen Menschen untereinander geschehen. Lass es zu. Und Gott sei Dank, Johannes lässt es zu. Widerwillig wahrscheinlich, unverständlich, mit gerunzelten Augenbrauen, vielleicht kopfschüttelnd, wir wissen es nicht. Aber er lässt es zu. Er lässt ihn zu sich ins Wasser steigen. Er tauft ihn. Und als Jesus getauft war, steigt er sofort aus dem Wasser heraus. Was fehlt? Na, das Sündenbekenntnis. Schaut die anderen, all dieses Volk, was dort stand, die wurden getauft, kamen heraus und bekannten öffentlich ihre Sünden und baten um Reinigung. Und Jesus steigt sofort heraus, weil er keine Sünden zu bekennen hatte. Aber er wird in allen den Menschen gleich. Er nimmt den Platz des Sünders ein. Er stellt sich in die Reihe mit dem Sünder. Da, wo die Sünder standen, da stellt er sich hin. Da nimmt er diesen Platz ein. Und dann kommt er sofort aus dem Wasser heraus. Und was passiert? Schau, etwas ganz Großartiges. Der Himmel wird geöffnet, als wenn das Fenster aufgemacht wird. Der Himmel ist ja da, aber wir sehen ihn nicht. Er ist verborgen vor unseren Augen. Und plötzlich, als Jesus dort aus dem Wasser herauskommt, da passiert etwas. Der Himmel wird aufgemacht und er sieht Geist Gottes herabsteigend wie eine Taube auf ihn kommend. Das ist ein bisschen holperig vielleicht übersetzt. Und da haben sich viele alte Handschriften auch Gedanken gemacht und versuchten das zu klären und haben da ein paar Wörter noch dazu geschrieben. Aber es geht hier eigentlich nur darum, wie da der Geist Gottes aus dem Himmel herabkam. Geist Gottes kommt aus dem Himmel herab, wie eine Taube. Wie fliegen Tauben? Hast du schon mal gesehen, wie eine Taube runterkommt? Kommt sie so, zack, wie so ein Falke, wie ein Adler. Nein, wie ein Täubchen, flatter, 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 ganz langsam. Wie eine Taube, herabsteigend, nicht wie ein Adler, nicht wie ein Falke, nicht im Angriff, nicht stark, wie ein Täubchen, kommt Geist Gottes aus dem Himmel herab. Auf Jesus drauf. Aus dem Himmel heraus. Was passiert da eigentlich? Was war das denn? Also bei den anderen folgte immer dieses Sündenbekenntnis. Bei Jesus wird der Himmel aufgemacht. Geist Gottes kommt auf Jesus herab. Hatte Jesus nicht schon längst den Geist Gottes? War er nicht vom Geist Gottes gezeugt worden? War er nicht der Immanuel, Gott mit uns? Es ist ein Geheimnis, was uns hier nicht weiter erklärt wird. Und vielleicht schreibt Matthäus deshalb nur Geist Gottes, ohne das genauer zu definieren. Geist Gottes kam auf ihn. Und zwar wie ein Täubchen, wie eine Taube. Was war das mit der Taube? Die Taube ist nicht das Symbol des Friedens. Ja, bei Noah, da kam mal die Taube und sie hatte dieses Olivenzweigchen im Schnabel und das bedeutete, Noah, die Luft ist rein, die Flut ist weg, ihr könnt rauskommen, es wächst wieder was. Aber eigentlich war die Taube ein Opfertier, was geopfert wurde bei verschiedenen Reinigungsopfern. Und es war das Opfertier der armen Leute, wenn jemand nicht genug Geld hatte, dann durfte er ein Täubchen opfern. Und mit diesem Symbol der armen Leute, der Reinigung, dieses Tier, was auch als besonders ja, sanftmütig und friedliebend, als ohne falsch wie Tauben, sagt Jesus mal. Also sehr, sehr einfach. So kommt der Geist Gottes. Ist das nicht erstaunlich, dass Geist Gottes so über Jesus kommt? Das war so ein mächtiges Ereignis. Und es ist ein Ereignis, was von der Krönung spricht. Denk mal an die Könige Israels. Wir denken an Saul und wir denken an David. Da war der Prophet Samuel und Gott sprach zu Samuel, nimm dein Horn, füll es mit Öl und dann geh und ich zeig dir jemanden und den sollst du als König salben. Gieß das Öl über sein Haupt. Es ist das Zeichen dafür, diesen Mann habe ich als König über mein Volk eingesetzt. Und so zog Samuel dann so los und er salbte den Saul erst. Und dann wurde der Geist Gottes von Saul genommen. Als Saul gesalbt wurde, kam der Geist Gottes über ihn. Dann hat er ja hinterher nicht mehr auf Gott gehört. Und dann schickt Gott den Samuel nochmal. Und er sagt, jetzt gehst du zu Isai. Und einen von seinen Söhnen habe ich mir zum König ausgesucht. Ja, und dann gehen sie die Söhne durch, ihr kennt die Geschichte, dann sind sie alle durch und am Ende sagt Samuel, hast nicht noch einen? Doch, da ist noch einer, der Kleine, der Jüngste, der ist draußen, der passt auf die Schafe auf, holt den mal her. Und da sagt Gott, das ist er. Und der Prophet Samuel schüttet das Öl über David und salbt ihn damit zum König. Über das Volk Israel. Und der Geist Gottes weicht von Saul und kommt auf David. Und er ist damit als König eingesetzt worden. Als König gekrönt, würden wir sagen. Er saß noch nicht auf dem Thron damals, David, aber er ist gekrönt worden. Und genau das haben wir jetzt hier. Der Geist Gottes kommt über Jesus und salbt ihn. Das ist Salbung, Meschiach, der Messias, das ist der Gesalbte. Das ist der, der von Gott eingesetzt ist als König. Was wir hier lesen, ist die Krönung Jesu. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war, weil meistens dieser Text immer als die Taufe Jesu überschrieben wird. Aber es ist die Krönung Jesu. Jesus wird an dieser Stelle vom Vater im Himmel bestätigt als der König Israels, als der Meschiach, als der Gesalbte, der von Gottes Geist Ausgerüstete, der die Macht von Gott bekommt, jetzt Herrscher, König, Herr über Israel zu sein. Und nicht nur über Israel, sondern über die ganze Welt. Das ist die Krönung Jesu. Wie ungewöhnlich. Was hätten wir denn erwartet bei einer Krönung? Wir hatten ja vor kurzem mal so ein Krönungsjubiläum gefeiert von einer alten Dame, eine englische Lady, die ist vor vielen, vielen Jahren mal als Königin gekrönt worden und jetzt war so ein Jubiläum. Und was war das für eine Riesenfeier weltweit? Queen Elizabeth. So, hier wird der König gekrönt. Und was passiert? Was ist das für eine Szene? Da stehen sie, er ist noch nass vom Wasser des Jordan. Johannes versteht gar nichts, aber der Himmel wird geöffnet und Geist Gottes kommt wie ein Täubchen auf Jesus. Und dann war da noch diese Stimme. Eine Stimme aus dem Himmel. Gott selber spricht. Und er sagt, das ist mein lieber Sohn. An dem habe ich gefallen. Das gefällt mir. Was hat Gott denn da so gefallen? Da war doch keine schöne, laute Musik. Da war nicht der Jubel der Menge. Da waren keine Fanfaren, keine Kanonenschüsse oder sonst irgendwas. Da war kein Engelchor. Da war keine riesige Menge. Ja, da war da eigentlich fast gar nichts. Da steht einer mit nassen Sachen am Ufer des Jordan. Sein Sohn, der bereit ist, sich einzureihen in die Reihe der Sünder. Der sich bereit ist, zu entäußern, abzulegen, seine göttliche Macht, von der wir heute Morgen ja gehört hatten, im Psalm 76. Was für eine Macht Gottes. Was für ein Gott. Und da steht er. Und da kommt das Täubchen auf ihn, das Opfertier der Armen, als Reinigungssymbol, ohne besonderen Zuspruch, ohne dass irgendeiner etwas wirklich verstanden und erkannt hatte. Völlig, ja, unerkannt. Ähnlich wie damals bei David oder Saul. Das war so, irgendwo hinten um die Ecke haben sie das gemacht. Das war kein großes öffentliches Ding. Entscheidend ist nämlich für Gott nicht, was öffentlich ist, sondern was im Verborgenen passiert. Und hier hat er seinen Sohn. Und er sagt, jetzt freue ich mich, da freue ich mich drüber. Das ist mein lieber Sohn, der bereit ist, seine Macht hinzugeben, abzulegen, Sünder zu werden, sich zu demütigen, sich so niedrig zu machen. So niedrig, dass Johannes es fast verhindert hätte, dass er getauft worden wäre. Weil das so unverständlich ist. Weil Gott so sanft hier auftritt, so bescheiden. Und was ist das für ein Geist, der da über ihn kommt? Es ist ein Geist, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So steht es in Jesaja 11, von diesem Geist, der auf Jesus kommt. Ein Geist der Ehrfurcht vor Gott, von Verständnis, von Einsicht, von Weisheit, von Rat. So ist unser König. So war seine Krönung. Ja, er sitzt noch nicht öffentlich auf dem Thron. Das wird noch kommen, wenn er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzt mit seinen Engeln. Aber hier ist die Krönung. Und hier ist der Punkt, wo Gott ganz großes Gefallen an seinem Sohn hat, dass er selber aus dem Himmel herabspricht, den Himmel aufmacht. Auch ein Zeichen dafür, jetzt fängt die Beziehung, Gerechtigkeit, jetzt fängt die Beziehung an, wiederhergestellt zu werden. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch, sowie die Beziehung zwischen Gott und seinem Sohn. Das ist mein lieber Sohn. An ihm habe ich Freude. Wovon spricht das? Es spricht von Beziehung. Er sagt nicht, das ist mein lieber Sohn, dem gebe ich jetzt alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist mein lieber Sohn, der wird jetzt herrschen über alle Feinde. Nein, er spricht von Beziehung. Das ist der, den ich liebe. Das ist der, den ich liebe, an dem ich wirkliche Freude habe. Wie ungewöhnlich ist doch die Krönung Jesu. Wie völlig anders. Wir haben das in den ersten Liedern sehr viel gehabt, von dieser Sanftmut Gottes, von der Freundlichkeit Gottes, von der, ja, auch Demut Gottes. Und so fängt die Herrschaft Jesu an. Wisst ihr? Und das ist etwas, wo Buße beginnt, wo Umdenken beginnt und wo selbst Johannes fast gestrauchelt wäre. Weil wir die Herrschaft Jesu lieber in Formen der Macht und der Kraft und der Gewalt und der Zahlen und der Menge und des Bewegens sehen und nicht in der Schwachheit und nicht in der Beziehung. Aber Gott möchte, dass Beziehung hergestellt wird. Und möchtest du nicht auch zu diesem Gott, der so ist, Beziehung haben? Oder ist dir dieser Jesus doch zu schwach, zu unscheinbar, zu unbedeutend? Schaut, keiner hat das irgendwie öffentlich zur Kenntnis genommen. Gar keiner. Das haben die fast gar nicht mitbekommen, die Leute. Vielleicht hat Johannes irgendwas wohl gesehen, aber die Menschen? Jesus ist wirklich anders. Und Buße beginnt da, wo wir uns auf diesen Herrn einstellen. Ich möchte noch ein paar Verse lesen aus Matthäus 12. Es passiert ein paar Monate später. Jesus hatte viele Zeichen seiner göttlichen Macht und Herrschaft in Israel getan. Er hatte sich bewiesen als der König, der die Macht über die Finsternis hat, der das Leben der Menschen verändert, der Blinden die Augen öffnet, der Tote auferweckt, der alle Kranken heilte, der mächtig war, gnädig und barmherzig. Und da kommen die Pharisäer zusammen und sie fassen einen Ratschluss, Kapitel 12. Und sie beraten, der passt nicht in unser Programm. Der passt nicht, dieser Jesus, in unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Und sie beschließen, ihn umzubringen. Das ist Kapitel 12, Vers 14. Da gingen die Pharisäer hinaus, hielten einen Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Heftig, oder? Heftig. Sie hatten sich geärgert wegen seiner Einstellung zum Sabbat. Sie hatten da ganz klare Vorstellungen. Und nur so musste das alles passieren, nur so konnte man Gott gefallen. Jesus setzt sich darüber hinweg und sie beraten ihn jetzt umzubringen. Wie reagiert Jesus darauf? Aber als Jesus das erfuhr, wich er von dann, er zieht sich zurück. Also nicht, wie wir heute Morgen gehört haben im Psalm 76, dass er die Macht hat und die Feinde vor ihm in die Knie sinken, dass er die Pfeile der Feinde zerschlägt, dass keiner gegen ihn besteht. Nein, er zieht sich zurück. Er haut ab. Er geht weg. Aber die Menschen folgen ihm weiter, er heilt sie alle. Aber er sagt den Menschen und bedroht sie, sagt, mach die Kunde von mir nicht bekannt, also redet nicht groß von mir, ne? Mach dir keine Reklame für mich. Er wollte lieber stille und verborgen bleiben. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Und jetzt kommt ein Zitat wieder aus Jesaja. Und das bezieht sich darauf, dass Gott Wohlgefallen an seinem Sohn hat. Der gefällt ihm. Warum hat der Vater so viel Gefallen an Jesus? Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe. Das war bei seiner Krönung. Den habe ich erwählt. Das ist mein Knecht, das ist mein König. Den habe ich ausgewählt. Das ist mein Geliebter, der, den ich liebe, der meinem Herzen entspricht, der so ist, dass ich mich dran freue, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Da haben wir es wieder. Warum? Warum liebt der Vater seinen Sohn? Was gefällt ihm da so? Ich will meinen Geist auf ihn legen. Ja, das hat er getan. Da kam der Geist Gottes ja auf ihn. Er soll den Heiden das Recht verkündigen. Er wird nicht hadern noch schreien, man wird seine Stimme nicht hören auf den Gassen, das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis dass er hinausführe das Recht zum Sieg. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Das spricht von dieser Sanftmut des Herrn, der nicht mit Gewalt seine Herrschaft durchsetzt, der die Menschen nicht zwingt, der sich nicht aufdrängt, der sie nicht überrumpelt, überredet mit großen öffentlichen Erscheinungen, mit viel Druck, mit lautem Geschrei, sondern der stille ist und der im Stillen die Beziehung zu den Menschen herstellt. Und das wünsche ich uns, dass wir ein Stück mehr Vertrauen zu diesem Herrn haben, der so sanftmütig ist, der so freundlich und der so gütig ist und der unseren Platz als Sünder eingenommen hat und dass er unser Denken wirklich verändert. Denn auch wir haben dieses Problem, dass wir sehr gerne immer in großen, starken Bezügen denken. Und wenn schon Johannes hier fast versagt hätte, wie viel schwerer wird es uns fallen? Aber der Herr ist gut, freundlich, sanftmütig. Hier ist unser König. Hier ist seine Krönung. Diesem König wollen wir von Herzen folgen. Amen.